Hallo, mein Name ist André Vogt und ich spreche heute über Basketball, Crowdfunding und hochwichtige gesellschaftliche Probleme, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Los geht's.
Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts, and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel Korb.
Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Finanzrocker Mixtape des Monats. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr, weil ich seine Arbeit seit vielen Jahren verfolge und seinen Podcast der erste war, den ich gehört habe. Und das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre her und seitdem höre ich den Podcast auch regelmäßig. Bei mir zu Gast ist heute André Drevoogt, Chefredakteur des Basketballmagazin Five, Buchautor, Blogger, Reiseführer und Podcaster. Herzlich willkommen beim Mixtape des Monats, Dre. Alles klar bei dir?
Ja, läuft soweit. Schön, dass ich da sein kann.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja jetzt schon einiges aufgeführt. Du machst ja eine ganze Menge, aber vielleicht kannst du dich noch ein wenig ausführlicher vorstellen.
Ja, also mein Name ist André Vogt. Bin mittlerweile, ich muss mal überlegen, jetzt bin ich an den Punkt gekommen in meinem Leben, wo ich mal nicht direkt sagen kann, wie alt ich bin. 41, werde 42 im November. Mhm. Ja, beruflich hast du alles schon gesagt. Ich habe an einer Sporthochschule in Köln studiert, habe vorher eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen. Ich komme aus Wolfsburg, da liegt es ja relativ nah. Bin seit 2000 eigentlich ja hauptberuflich Journalist, damals schon neben des Studiums, neben dem Studium, habe dann irgendwann das Studium schmeißen müssen, als Five anfing, 2003, das war ja ein Printmagazin, das wir damals mit einigen Leuten ja einfach so gegründet haben, Verlag gesucht haben, angefangen haben und da war dann Studium irgendwann Nebensache und einfach auch die Zeit irgendwann nicht mehr da, dass ich es dann wieder aufgeben musste und ja, seitdem schlage ich mich so ein bisschen durch. In einer Branche, die ja nicht unbedingt wächst und gedeiht, leider. Ja. Auch noch in einer Nische natürlich im Basketball. Habe selber früher gespielt, hat für 3 Jahre zweite Bundesliga gereicht, Trainer gemacht, Schiedsrichter gemacht, alles nur durch den Garten und ja, heute rede und schreibe ich drüber und verdiene so mein Geld.
Genau, sehr spannendes Thema, da kommen wir gleich ja nochmal drauf zu sprechen. Einige Leute werden sich jetzt sicher fragen, warum du beim Finanzrocker zu Gast bist. Keine Angst, es soll hier nicht nur um Basketball gehen, sondern explizit auch um Finanzen. Aber bevor es darum geht, was macht denn in deinen Augen die Faszination Basketball für dich aus?
Es ist genau richtig, wie du fragst, was es für mich ausmacht. Ich denke, Basketball ist ein Sport, der die Menschen halt auf verschiedenste Arten und Weisen, gerade in Deutschland, fasziniert oder eben nicht fasziniert, weil man, glaube ich, entweder, wenn man drauf stößt, irgendwie eine gewisse Vorbildung hat, weil Eltern, Freunde, Bekannte mit Basketball mal zu tun hatten oder die einem dahin bringen. Oder man schnappt es einfach irgendwann mal auf als Fan und sieht ein Spiel und findet es irgendwie gut. Also bei mir war es so, dass ich bin 1,97 groß, ich war auch relativ früh relativ groß, habe allerdings als Kind lange Fußball gespielt. Ja. Aber irgendwie gab es dann schon relativ früh Versuche von Sportlehrern zu sagen, Mensch, also du bist relativ nah an dem Korb dran mit deinen Händen, wenn du wirfst, vielleicht solltest du das mal probieren. War aber noch nie ein Thema, irgendwie, weil Fußball so Nummer 1 war, glaube ich, bei vielen deutschen Jungen. Und über die Zeit ist irgendwann dann doch Richtung Basketball entwickelt, weil ich dann doch einen sehr hartnäckigen Erdkundelehrer hatte, der mir dann verschiedene Noten am unteren Ende des Spektrums versprochen hat, wenn ich nicht zum Basketballer gehe, komme. Ja. Na, da war ich relativ gut und dann habe ich halt angefangen. Und das war für mich so eine Geschichte, Faszination rein sportlich eigentlich, weil ich gesehen habe, das ist ein ganz anderes Spiel als Fußball. Du hast eine ganz andere Kontrolle über den Ball, das ist ein ganz Zusammenspiel mit den Mitspielern. Und dann kam auch relativ schnell, glaube ich, das ist auch so ein bisschen das die Geheimnis dieser Sportart, kam diese Kultur dazu. Ja, dieses, was natürlich in Amerika viel verbreitet ist, dass Hip-Hop dazugehört, dass eine gewisse Art, sich zu kleiden, dazugehört. Und das kriegt man relativ schnell dann halt mit. Und dann war ich wirklich dann auch so dabei, dass das einfach so für mich so zum Lebensinhalt wurde, Basketball, jede freie Minute, sei es nun spielen, lesen, Videos damals anschauen. Und ist einfach ein sehr schneller Sport, wenn man es mal aufs Allgemeine jetzt ummünzen will, ein Sport, wo viel passiert, wo eigentlich die ganzen 40 oder 48 Minuten, je nachdem, was man jetzt guckt, welche Liga, immer Action ist. Aber auch ein Sport, der vielleicht nicht so einfach ist wie zum Beispiel Fußball. Ich sage mal so ketzerisch, beim Fußball da brauchst du nur eine Regel wirklich zu kennen, das Abseits. So, und wenn du die nicht kennst, ist es eigentlich auch okay, weil ja, dann kannst du dich herzlich darüber aufregen, wenn er jetzt sich da ein Tor gibt, was Abseits war oder halt nicht. Mhm. Und im Basketball, ja, erschließt sich vielleicht nicht jedem sofort, wenn man sieht, was da genau passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein actionreicher Sport, schneller Sport und kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Und bei mir ging es halt auch genau so in den 90ern los, auch mit Streetball, Streetball-Turnieren. Gerade wenn du in Berlin groß wirst, da wächst du ja praktisch damit auf. Da gab es auch sehr viele Turniere. Und da, Michael Jordan hat natürlich auch eine Faszination ausgeübt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war natürlich gerade so Mitte der 90er der Typ, der ja, eine unfassbare Strahlkraft hatte. Mhm. Also ein Spieler, der nicht nur in den USA, aber jetzt irgendwie in Deutschland, sondern ja weltweit bis heute einfach einer ist, von dem alle sagen, das war der größte Basketballer aller Zeiten. Und der kann sich heute in der ganzen Welt nirgendwo blicken lassen, weil innerhalb von 5 Minuten da halt ein unfassbarer Mob ihn da umzingelt. Ja. Und das ist schon Wahnsinn, wenn man auch überlegt, dass es ja eine Zeit war, wo Basketball noch so ein bisschen noch mehr Nische war als heute eigentlich. Mhm. Und es halt kein Internet gab. Ja, also das war ja alles, ging alles über das Fernsehen, traditionelle Medien. Mhm. Und trotzdem ist es halt jemand geworden, der den Sport so verkörpert hat, wie glaube ich, kein anderer Sportler in den letzten 30 Jahren. Mhm.
Ja, ich hatte das zum Beispiel, bevor es das Internet gab, auch immer so gemacht, dass ich mir die Spieler dann in Karteikasten gepackt habe, also immer auf Karteikarten geschrieben habe. Danach kamen die Basketball-Sammelkarten, das habe ich in meinem letzten Podcast eben auch noch erzählt. Und so hat sich das dann auch entwickelt. Also das ist halt amerikanisch geprägt, ne? Nicht so wie Fußball. Das ist noch
ein bisschen anders. Ich meine, klar gibt es in Deutschland auch eine Tradition, die er so also mal zurückverfolgen kann, so bis zu Olympischen Spielen damals in Berlin, da war es glaube ich 36, wenn ich mich ganz täusche. Mhm. Weil damals war Basketball schon olympisch und Deutschland musste eine Mannschaft irgendwie stellen, weil sie Gastgeber waren. Man hat glaube ich damals jemanden rübergeschickt nach USA, um auch vom Erfinder von Basketball, von James Naismith zu lernen. Mhm. Und der kam dann wieder, hat das hier dann etabliert und es war ja lange ein Sport, der an Unis gespielt wurde, ja. Und gar nicht so sehr in den Mainstream kam und das kam ja eigentlich wirklich erst in den 90ern dann durch die Streetball-Bewegung, durch Michael Jordan, die Faszination, die er halt auch wirklich auf Leute ausgeübt hat, die mit dem Sport nichts zu tun hatten. Und heute sind es ja immer noch eine Nische, aber das ist schon ein himmelweiter Unterschied zum Ende der 80er, was heute passiert im Basketball in Deutschland.
Ja. Jetzt haben wir das Interview ja an einem Termin, wo in Deutschland jetzt auch endlich Basketball mal angesagt sein wird. Zumindest kommenden Monat, im September, da gibt es ja endlich zumindest die Vorrunde einer Basketball-EM in Deutschland und die beiden NBA-Stars Dennis Schröder und Dirk Nowitzki sind mit dabei. Was erwartest du denn vom deutschen Team bei dieser EM?
Ja, ist ganz schwer zu sagen. Also, während wir jetzt gerade sprechen, spielt die Mannschaft ja ohne ihre NBA-Stars in Italien, in Trento, in Turnier, heute gegen Österreich, das erste Spiel. Und dieses Turnier wird, glaube ich, schon mal den ersten Aufschluss geben, weil es gab jetzt einen Lehrgang in Bonn. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits reden viele davon, dass es für eine unfassbare Chance ist. Diesen Teil der Vorrunde muss man es richtigerweise sagen, weil die Gruppe B spielt halt in Berlin. Die anderen Gruppen spielen in Frankreich, in Litauen, soviel ich weiß. Ich glaube in Slowenien noch. Ja, jetzt ist es getrennt worden, weil ja eigentlich diese EM in der Ukraine stattfinden sollte, was jetzt natürlich nicht geht momentan. Deshalb ist die Endrunde in Frankreich und die Vorrunde sind verteilt. Und klar, es ist eine Riesenchance. Wenn man toll spielt, die Spiele werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen, dann kann das wieder so einen Schub geben für die Sportart. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, ist natürlich auch eine gewisse Gefahr da, denn Dirk Nowitzki ist mittlerweile 37 Jahre alt. Mhm. Ich glaube, viele Fans haben vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen an seine Rolle, die er jetzt spielen kann bei dieser EM. Denn natürlich ist er immer noch ein überragender Spieler, aber er ist halt niemand, der hingehen kann und da vielleicht, weiß ich nicht, 30 Punkte pro Spiel auflegt. Das hat er früher natürlich gemacht, ja, als wir auch Medaillen gewonnen haben mit der Nationalmannschaft. Aber das kann er jetzt einfach nicht mehr. Und Dennis Schröder, der letztes Jahr sich etabliert hat in der NBA, der kann es halt noch nicht, wenn er es überhaupt jemals können wird, wahrscheinlich nicht. Von daher, wir haben schon eine starke Mannschaft, müssen mit einigen Absagen auch leben. Aber wenn wir das alles als Chance sehen irgendwo, müssen wir es halt auch als Gefahr sehen. Wenn man natürlich vor heimischem Publikum in den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht sogar scheitert in der Gruppe, und das ist die stärkste Vorrundengruppe der kompletten Eurobasket, dann kannst du auch einen sehr, sehr negativen Effekt haben. Ich persönlich denke, man wird es schaffen zur Endrunde. Dafür muss man halt Vierter von sechs werden. Mhm. Allerdings, wenn man nicht unbedingt Dritter wird und das in der Gruppe A, gegen die man über Kreuz spielt, so läuft, wie es laufen sollte, dann trifft man im Achtelfinale direkt auf die Franzosen, die natürlich dann zu Hause spielen, die bei der WM Dritter geworden sind, die für mich das stärkste Team momentan sind bei dieser Eurobasket. Und wenn man dann natürlich dort verliert, dann ist man direkt raus. Man kann sich nicht mehr für Olympia qualifizieren. Und das wäre auch dann nochmal natürlich, vielleicht nicht der GAU, aber wäre nicht weit davon entfernt. Von daher, es wird ganz, ganz schwer, diese einen der ersten sechs Plätze zu erreichen, wo die ersten beiden direkt für Olympia qualifiziert sind und die anderen vier können dann beim Quali-Turnier nächstes Jahr spielen. Also ich hoffe, sie kommen nach Lille, aber ja, ob dann viel mehr dabei rauskommt als das Achtelfinale, das bezweifle ich momentan leider ein bisschen.
Lassen wir uns mal überraschen, aber der potenzielle dritte NBA-Star ist ja auch dabei mit Tibor Pleiss, ne?
Genau, also der hat ja jetzt gerade einen Vertrag unterschrieben für 3 Jahre bei den Utah Jazz. Ist einer, der auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber ist natürlich auch ein relativ junger Spieler noch. Mhm. Und nur weil NBA draufsteht, heißt ja nicht immer, dass es direkt in Europa ein Superstar ist. Die anderen Teams haben ja auch einige NBA-Spieler von daher. Wie gesagt, wir haben eine gute Mannschaft, keine Frage. Aber ob alles zusammenpasst, wie gut Dirk Nowitzki drauf ist, das werden wir erst noch sehen müssen.
Ja, Basketball fristet ja in Deutschland ein Schattendasein schon seit einigen Jahren. Der letzte große Erfolg war ja 92, die EM, beziehungsweise Gewinn der EM. Da war das ja auch noch relativ groß, ist dann aber wieder eingebrochen, auch dadurch, dass der Streetball so ein bisschen wieder in den Hintergrund gerückt ist. Du hast ja auch in den USA gelebt und da ist es ja eine komplett andere Welt, auch das Thema Sport. Wo siehst du denn die Unterschiede zwischen der Faszination Sport in den USA und in Deutschland?
Vielleicht vorneweg, 93 sind wir Europameister geworden. Ja. 92 war ja Olympische Spiele mit dem Dream Team. Mhm. Ja, es ist natürlich, es gibt einen gravierenden Unterschied von USA zu hier. Und das ist natürlich, dass wir hier dieses Vereinssystem haben, wo sich jeder anschließen kann, wenn er Sport treiben will, aber halt nicht muss und ja auch vielleicht nicht wird. Aber man, wenn man Fan ist von irgendwas, dann klar hat man Vereine, die aus der eigenen Stadt kommen, zu denen hält man. Das gibt's natürlich in den USA auch, aber halt dann wirklich nur im Endeffekt am Ende im absoluten Profibereich. Die Amerikaner kommen aber schon in der Schule halt mit diesem Sport in Kontakt und haben dann eine recht frühe Identifikation damit. Das geht eigentlich sogar noch vorher los, gibt ja dann gerade im Baseball und Football noch diese Kinderligen. Aber wenn man es mal auf alle Sportarten bezieht, in der Highschool hast du halt traditionell, wenn es nicht die absolut kleinste Highschool der Welt ist, so wie meine, damals in Mississippi, dann hast du halt wirklich mindestens American Football, Baseball und Basketball als die drei Kernsportarten. Und die laufen ja auch nicht parallel in aller Regel, sondern die laufen halt versetzt. Im Sommer, also bis zu den Ferien dann, früher bis zu den Ferien, im Sommer hast du halt Baseball, dann nach den Sommerferien geht Basketball los und Football, Football und Basketball laufen so ein bisschen parallel, das stimmt schon. Aber du hast halt eine Schule, du gehst da drauf, du willst in dieses Schulteam kommen und da ist natürlich schon, für die, die es wirklich schaffen wollen da rein, ist das schon eine sehr frühe Selektion. Also hier in Deutschland kann man natürlich sagen, wenn ich Basketball spielen will, der eine Verein, da bin ich vielleicht zu schlecht. Für die U16, U14 gehe ich in einen anderen Verein. In den USA ja, kannst du die Schule wechseln, aber es ist natürlich ein Schritt, den man da nicht unbedingt geht, außer man ist wirklich ein totales Supertalent und hat das halt irgendwie andere Gründe. Mhm. Aber man hat halt sehr früh eine Selektion, sehr früh auch eine krasse Motivation, das überhaupt zu schaffen und zu trainieren. Und so geht es halt bei den Amerikanern weiter. Also klar, wenn ich irgendwo in der Highschool gehe, ist das mein Team. Ich bin kein Fan von anderen Highschools, sondern ich bin Fan von dieser Mannschaft. Und wenn ich dann an die Uni gehe, bin ich Fan von dieser Uni. Die haben ja auch alle Sportarten dann mehr oder weniger anbieten. Und so wird man halt ja Fan von verschiedenen Mannschaften. Es ist immer identitätsstiftend Sport in den USA, weil es eben mit der Schule so eng verbunden ist. Denn klar kann jemand sagen, ich war bei Yale und Yale ist eine der akademisch besten Unis der USA. Mhm. Aber wenn einer sagt, ey, ich war bei der University of Alabama, wir haben in den letzten 5 Jahren dreimal die Footballmeisterschaft gewonnen, da kannst du halt von Yale kommen, wie du willst. Dann hast du einfach verloren, wenn man sich da so ein bisschen kabbelt. Von daher, Sport ist da was ganz anderes. Sport ist auch nicht so negativ blickt manchmal in Deutschland, ja, wo man sagt, oh, der verdient da Millionen, das hat er gar nicht verdient, der tritt nur gegen Ball. Also es ist schon was ganz anderes in den USA.
Ja. Bevor wir jetzt auf das Thema Finanzen zu sprechen kommen, lass uns nochmal kurz über deinen Podcast und auch die große Anzahl deiner Follower sprechen. Du hast ja mittlerweile fast 10.000 regelmäßige Hörer pro Folge, oder? Wie hat sich denn das Ganze seit 2009 entwickelt?
Ja, also ungefähr 10.000. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil du hast einerseits so Wellenbewegungen während der regulären Saison. Zum Beispiel jetzt gerade jetzt, wo es in die Playoffs ging im Mai und Juni, da merkt man dann stellenweise schon, wenn es dann noch Podcasts sind, die vielleicht dann wirklich um die Playoffs drehen, dass die Einschaltquoten oder die Zuhörer-Downloadzahlen so ein bisschen sinken, was man eigentlich gar nicht meinen sollte, weil es ja in die wichtigste Phase der Saison geht. Aber halt viele, deren Teams ausgeschieden sind oder gar nicht in Playoffs waren, die hören dann halt nicht religiös jede Woche halt zu. Bei allgemeineren Podcasts sind dann die Zuhörerzahlen schon besser. Und wenn Podcasts ein bisschen länger liegen, sage ich mal, ich kannibalisiere mich ja momentan so ein bisschen selbst, weil ich stellenweise drei Podcasts die Woche da mache, und die auch nicht unbedingt kurz sind, dass die Leute nicht die Zeit haben, alle drei zu hören. Und ich merke es manchmal, also es kommt ja selten genug vor, wenn es mal vorkommt, dass zum Beispiel montags gibt es ja eigentlich diese Show und Freitag gibt es den Fragen-Podcast, die ja beide frei erhältlich sind. Wenn jetzt einer von beiden mal ausfällt und der andere Podcast liegt dann quasi eine Woche alleine, dann gehen sogar die Download-Zahlen dann bestimmt weit über die 10.000. Von daher, ja, also im Schnitt kann man sagen, es geht immer so an die 10.000er-Grenze ran. Manchmal geht es drüber, manchmal bleibt es drunter. Aber ja, wie es sich entwickelt hat, es ist so ein, also das sehe ich auch in meinem Chart hier von meinem Anbieter, wo ich's hoste. Ist es halt, wenn ich die Trendlinie da betrachte, geht es halt schon nach oben stetig weiter. Gut, jetzt kommt natürlich da in dem Fall hinzu, dass natürlich jetzt auch diese Premium-Podcasts, die ich anbiete, wo man halt sich registrieren muss für, dass die auch nochmal mit dazukommen. Aber am Ende des Tages habe ich jetzt in, glaube ich, knapp 2 Jahren, die ich bei diesem Anbieter jetzt bin, haben wir schon, was sehe ich hier gerade, 2,1 Millionen Downloads gehabt. Das finde ich halt schon relativ cool und die Trendlinie geht klar nach vorne und ich bin nicht der Typ, der jetzt immer guckt, okay, was habe ich eigentlich letztes Jahr im Mai für Downloads, was habe ich denn jetzt? Weil ich eigentlich immer denke, tun sich einen Gefallen mit, sich irgendwie jetzt die Stats da irgendwie jedes Mal einzuschauen. Weil so Stats verliebt ich als Basketballer war und auch als Journalist ein bisschen bin. In dem Fall kann ich da einfach relativ wenig drauf ablesen, weil es ja auch ganz andere Umstände manchmal sind, wann Podcast rauskommt, welchen Wochentag, welche Uhrzeit, wie viel Werbung ich dafür gemacht habe und alles sowas. Es geht voran, es geht vorwärts. Es gibt ja auch viele, also immer mehr von diesen Premium-Subscribern, wo ich noch gleich drauf komme, die für Crowdfunding jetzt ganz unterstützen. Es gibt immer mehr Facebook-Fans, gerade jetzt während den Playoffs gab es einen riesen Push, wieder auch in der Offseason. Und es geht voran, langsam aber sicher.
Du hast ja eben das Wort Premium schon in den Mund genommen. Bevor du diesen Schritt gemacht hast, da hast du ja 2013 angefangen, dieses Business mit Spenden zu finanzieren. Und damals ging es ja darum, dass du zu den Finals in die USA fliegen kannst und live von dort berichtest. Wieso bist du denn auf diese Idee gekommen? Was ist dabei rumgekommen? Und jetzt mal eine leicht ketzerische Frage. Warum kannst du dir als Chefredakteur eines großen Nischenmagazins nicht trotzdem auf Magazinkosten die Reise leisten und im Magazin darüber berichten?
Vielleicht soll ich kurz wegschicken. Also es gibt ja das Magazin Five. Da bin ich freier, ich muss sagen, ich bin freier Chefredakteur. Ich bin da nicht fest angestellt. Und es gibt Gut Next, das ist ja der Podcast, den ich, ich glaube, vor 5 Jahren angefangen habe mit einem Kumpel. Aber das hat eigentlich jetzt so de facto nichts miteinander zu tun. Es ist nicht so, dass jetzt der Ableger ist von dem Magazin und dass sie da irgendwie, dass es der gleiche Topf ist oder so. Von daher muss man das eigentlich so, was so Finanzen angeht, so auch komplett trennen. Von daher, vielleicht erst zur letzten Frage. Wir waren natürlich mit Five damals 2011 bei den Finals, als Dirk Nowitzki dabei war. Und ich war, glaube ich, für Five damals, 2004 war ich bei den Finals, das waren damals Detroit gegen die Lakers, auch für Five. Aber es ist halt eine Angelegenheit, die rein fürs Magazin sich eigentlich nicht lohnt. Denn man muss sich das so vorstellen, das ist so, dass halt, du hast ja bis zu 7 Spiele in dieser Finalserie. Da braucht man ja 4 Siege, um dann halt das Ganze gewonnen zu haben. Und dann gibt es halt einen Spieltag, da ist tagsüber dann halt nichts, da hat man mehr oder weniger frei. Abends ist das Spiel, da stehen vorher die Trainer, Rede und Antwort. Danach gibt es Pressekonferenzen mit Trainern, mit den wichtigsten Spielern. Und man kann in die Kabine gehen, mit Leuten sprechen, wenn man das denn kann, weil halt 50 Mann drumherum stehen. dann gibt es am nächsten Tag immer dann Trainingstage. Da ist dann eine öffentliche Medienstunde, wo man halt ein bisschen Training zugucken kann. Und dann stehen die Spieler, sitzen die Spieler an so Podiums rund ums Parkett und man kann hingehen. Auch da, theoretisch kann man mit jedem reden. Aber es sind da 200, 300 Leute, die das auch wollen. Manchmal nicht ganz so leicht. Und das Ding ist aber wirklich, dass man in diesen 2-3 Wochen, die es halt dauert, nur diese eine Geschichte eigentlich machen kann fürs Magazin. Eben nur darüber, wie die Finalserie gelaufen ist. Und natürlich kriegt man da bessere Eindrücke, gerade auch aus den Kabinen. Und man kann mit Leuten auch mal was sprechen, was off the record ist. Was aber natürlich auch für den Deutschen, der jetzt nicht jede Woche da ist, wie die US-Kollegen, die natürlich auch schon eine ganz andere Beziehung zu den Spielern aufgebaut haben, nicht ganz so leicht Sachen zu bekommen, die einfach ein krasser Scoop sind. So. Und da haben wir natürlich immer gesagt, okay, also bevor wir jetzt sagen, und es ist ja auch nicht billig, das kostet seit 4.000, 5.000 Euro, so eine Finalserie, wenn man die covern will, dass wir da jetzt einmal im Jahr dieses Geld raushauen, da fahren wir lieber 2-3 Mal in die USA zu regulären Saisonspielen, sind da mal eine Woche, meinetwegen in Memphis oder in Dallas und machen da dann 1, 2, 3 Interviews und andere Geschichten. Das ist dann viel ergiebiger und kostet halt nur einen Bruchteil davon. Ja. Von daher war es mal eine Entscheidung einfach auf einfach rein aus wirtschaftlicher Sicht. Dass ich das damals per Crowdfunding mir habe bezahlen lassen, sage ich mal. Es war so ein, wie soll ich das sagen, will ich sagen, es war ein Test, aber es war so eine Geschichte, dass ich dachte, okay, wie weit können wir eigentlich gehen? Denn da hatte ich das Ganze ja schon 2 Jahre gemacht. Ich glaube, die Zahlen waren damals so, weiß ich nicht, bei 6.000, 7.000 pro Folge. Und ich dachte mir einfach immer, okay, was ist so der nächste Schritt? Also wo kann es hingehen und was wollen die Leute überhaupt? Und klar kann man schnell eine Facebook-Umfrage machen und irgendwie sagen, sag mal hier, wollt ihr, dass ich von den NBA Finals berichte? Gefällt mir. Klicken heißt ja, Kommentar heißt nein. Klar, klicken alle gefällt mir. Also da bin ich aber trotzdem mal keinen Schritt weiter, wie ich das Ganze finanzieren soll. Und damals hatte ich halt das Thema Crowdfunding mal einfach durch andere Sachen, auch mal auf Facebook mal so eine Kickstarter-Sache supported, einfach mal gesehen und dachte mir, ey, das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Und damals habe ich mich halt dann bei Start Next angemeldet. Das ist so eine deutsche Crowdfunding-Plattform. Und dachte, ich probiere es. Ja, so das Amateur auf dieses Video auch war, was ich da eingestellt habe. Einfach um zu sehen, wie gesagt, was wollen die Leute? Reicht es denen, wenn ich da einmal, zweimal die Woche über Basketball was erzähle? Oder sind die echt dafür interessiert und sind die auch bereit, da etwas zu geben? Auch wenn es vielleicht 1 Euro oder 5 Euro sind. Mhm. Und krasserweise kamen ja damals diese 5.000 Euro zusammen, die ich da veranstaltet hatte. 1.000 davon habe ich ja von vornherein, hatte ich gesagt, habe ich gespendet an Basketball Aid. Mhm. Ein Verein, der sich um krebskranke Kinder halt kümmert. Und im Endeffekt habe ich dann auch Verlust gemacht, wenn ich bin mit dem ganzen Trip. Ja, weil das halt, ich meine, das war auch das alte Format, da musste ich nicht so viel fliegen. Aber das war halt dann, das war San Antonio und Miami. Also, wer sich USA am besten auskennt, nicht die tollste Flugverbindung aller Zeiten. Von Hotels her war es auch jetzt nicht so super billig. Dann brauchst du natürlich in den USA immer noch einen Mietwagen. Ja. Und am Ende des Tages, ja, wenn du noch siehst, was du dann für Telefongebühren noch hast, naja, jedenfalls, also im Endeffekt war das halt wirklich dann, also ich habe vielleicht 200-300 Euro, glaube ich, Verlust gemacht am Ende. Aber das war auch okay, weil ich glaube, es war ganz guter Content, den ich geliefert habe da. Und wie gesagt, ich wollte es einfach probieren. Und weil das Ding ist halt auch, das klingt vielleicht blöde für viele, die das Internet so als reinen, finanzfreien Raum sehen, dass es ja einfach nicht ist. Ja. Weil ich dachte, ey, 6.000, 7.000 Menschen hören zu jedes Mal und ich verdiene keinen Pfennig daran. Ich habe halt die Jahre vorher mal aufgerufen, so immer am Ende der Saison, sag mal, wenn euch das gefallen hat dieses Jahr, spendet doch einfach was. Und es gab sogar, ich glaube, es gab knapp 10 Leute, die da einfach mal mehr oder weniger ungefragt Daueraufträge eingerichtet haben, einfach mal monatlich 5 Euro überwiesen und mal gesagt haben, ey, pass auf, ich hab das gemacht. Ja. Ich finde das toll, was du machst. Ich finde, das sollte entlohnt werden. Und natürlich denkt man sich, okay, da hören so viele Leute zu, das macht denen ja irgendwie auch Spaß und das wächst ja auch. Genau wie meine Facebook- und Twitter-Seite gewachsen ist, man fragt sich immer, ey, wenn ich damit wenigstens Miete bezahlen könnte, weil es ja einfach Arbeitszeit ist. Mhm. Ich kam aber nie auf den Trichter dann. Und dann habe ich auch mal dieses Ding da mal ausprobiert. Wie gesagt, nicht um damit Geld zu machen, habe ich im Endeffekt auch nicht, aber einfach zu sehen, ist da Bereitschaft da und war es ja augenscheinlich. Mhm. Und die Aktion kam ja wirklich auch sehr, sehr gut an damals.
Ja, also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, ich habe ja auch gespendet und ich glaube, ich habe die schönen Aufkleber dann auch noch bekommen. Hm. Eine sehr spannende Sache, 2014 bist du ja dann noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast zu einem wesentlich größeren Crowdfunding aufgerufen, bei dem du monatlich über 3.000 Euro einnimmst. Wie kam es denn dazu? Warum hast du denn dich dazu entschieden, auf Crowdfunding zu setzen?
Ja, der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Also, wie gesagt, wie eben erwähnt, ich hatte wirklich so die Gedanken oder die Überlegung, Mensch, wie kann ich es irgendwie amortisieren? Also, dass ich zumindest vielleicht die Miete bezahlen kann davon. Ja. Oder für meinen Hund, den man, glaube ich, ab und zu eben schon keuchen hat hören. Ein bisschen mehr Leckerlis oder so. Ja. Und ich kam irgendwie nie auf den Trichter, weil ich mir dachte, also App-Entwicklung oder so kann ich halt nicht. Jetzt das irgendwie total bei einem großen Partner zu verorten, das war mal so ein bisschen die Idee, dass man vielleicht sagt, Mensch, also ESPN sollte ja, das gab es Gerüchte oft, also lange über Jahre, dass die nach Europa mal kommen, ich habe mit denen auch mal Kontakt, dass die dann vielleicht sowas bestimmt auch haben wollen, was sie in den USA haben, wo sie ja Podcast, bei denen eine große Rolle spielt, aber das war, man hat sie dann zerschlagen, als sie dann ihren europäischen Sender auch aufgegeben haben. Ich hatte mit Sport1 mal ein bisschen drüber gesprochen, als die Sport1 FM angefangen haben. Die hatten auch gar kein Interesse, da irgendwie Geld für auszugeben. Und dann dachte ich mir, was mache ich damit jetzt? Und dann war es, damals habe ich noch in Köln gewohnt und in Köln passiert ja viel Business und viele Ideen während des Karnevals. So, und da hat mich halt ein Kumpel, mit dem ich sozusagen Basketball gespielt habe, komplett besoffen halt zu sagen und gesagt, hier, ich höre jedes Mal deinen Podcast und es ist super geil. Und der war mittlerweile auch gar nicht mehr in Köln und ich mir war gar nicht klar, was er wirklich macht. Und der ist aber wohl eine relativ große Nummer, genau in dieser Branche App-Entwicklung. Mhm. Und da meinte er, pass auf, ich mach dir die App, das ist mir scheißegal, wie das kostet, das ist umsonst. Ne? Dann kannst du da die Podcasts verkaufen oder so. Wie gesagt, fand ich auch jetzt keine total charmante Lösung. Ja. Ich fand schon charmant, dass er es umsonst machen wollte, aber das ist jetzt die Lösung, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall was für Apple, ich brauche was für Android. Ich brauche schon was für Windows-Phones und dann habe ich immer noch nicht alle abgedeckt, die vielleicht zuhören wollen. Ja, was sind denn mit denen, die es aber im Rechner hören oder so? Also das war super, super schwer. Und als er dann wieder nüchtern war, zwei Tage später, meinte er auch, also umsonst geht es leider nicht, aber für 5.000 mache ich dir das. Hatte ich natürlich nicht in der Tasche, so von daher ist es dann auch nichts geworden. Und dann kam eigentlich die entscheidende Idee mit diesem Crowdfunding von Patreon. Von Patreon kam halt von einem Hörer, der mich angeschrieben hat und gesagt hat, pass auf, ich verfolge das auch schon seit Jahren, du machst ja echt gute Arbeit, aber du kriegst ja eigentlich kein Geld für, versuch doch mal sowas. Und der Clou bei Patreon ist einfach, was mich auch dann so wirklich da auch hingezogen hat, war, es ist halt kein klassisches Crowdfunding, wo es ja meistens ein Ziel gibt, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 10.000 Euro einnehmen, dann produzieren wir dieses Produkt oder dann machen wir diesen Film. Sondern es ist halt ein kontinuierliches Crowdfunding. Also du kannst sagen, du kannst hingehen als Patron oder Patreon-User, okay, ich gebe $5 im Monat. Mhm. So, und dann wird das jeden Monat von deinem PayPal-Account oder von deiner Visa-Karte abgebucht. Mhm. Und solange das halt funktioniert, kannst du auf der Seite, da sind ja die Posts, kannst du darauf zugreifen, kannst dir alles anhören, alles lesen. Und das fand ich ganz witzig, weil natürlich man daran auch koppeln konnte, diese Meilensteine oder Milestones, wie sie es auf ihrer Seite nennen, heißt, ich glaube, 500 Dollar habe ich, glaube ich, geschrieben gehabt, okay, jetzt gibt es besseres Equipment und so, es kommen auch Gäste in Podcasts, ich weiß gar nicht, was bei 1.000 der Schritt war, irgendwann bei 3.000 war der Schritt, wir berichten von allen Großereignissen in der Basketballwelt, also Finals, jetzt Eurobasket, Olympische Spiele, was man alles da nicht bekommt. Und ja, das Ziel war einfach für mich dann auch, dass nicht jetzt nur einfach den Podcast so wie er ist zu monetarisieren, sondern zu sagen, okay, wenn das funktioniert, je nachdem, was die Community halt möchte, und das können sie ja ganz klar äußern, indem sie halt ja diesen Betrag halt nach oben treiben oder nicht, mache ich das Ganze halt größer. Und so ist es jetzt ja nicht nur ein Podcast geworden, sondern eine Website, wo Artikel erscheinen, wo Videos gemacht werden während der Playoffs, wo, wie gesagt, Podcasts gemacht waren, Special Podcasts. Und momentan ist ja zum Beispiel in der NBA auch so ein bisschen saure Gurkenzeit. Jetzt habe ich eine neue Serie geschaltet, die Euro-Interviews, wo ich zu verschiedenen Trainingslagern der Nationalmannschaft hinfahre. Und ich habe mit Heiko Schwarzig gesprochen, also Nationalspieler, mit Nils Giffey, nicht so spreche mit Coach Chris Fleming. Und das sind natürlich auch so Inhalte, die da jetzt transportiert werden. Und ich habe das Ganze als Chance gesehen, auch Leuten wie zum Beispiel Bastian Dumitru, der für mich schreibt, oder ein Robert Jersey, der für mich schreibt, Janis Schäfer, Johannes Hübner. Also Jungs, die freie Journalistinnen gerade am Anfang sind ihrer Karriere, sage ich mal, aber natürlich auch sehr spezialisiert sind auf Basketball, neben der Five, wo auch alle eigentlich für mich schreiben, noch ein zweites Standbein zu geben, wo natürlich sie da langfristig auch nicht von leben können, aber wo es für sie vielleicht sinnvoll ist und sie es auch rechtfertigen können, dass sie viel Zeit mit Basketball sich beschäftigen, eben weil sie es auch zurückkriegen in monetärer Form. Und ja, du hast angesprochen, wir sind fast bei 3.000 Euro jetzt bei Patreon. Das läuft gut. Die jetzt keine Visa-Karte haben oder PayPal, das sind mehr als man denkt heutzutage immer noch, die unterstützen per Dauerauftrag. Und es ist wirklich für mich eine krasse Geschichte, die jetzt in diesem, es ist ja gerade mal ein Jahr, dass es halt läuft, weil es aber einfach toll angenommen wurde. Klar gab es Kritiker von Anfang an, wie es ja immer, ne? Ja, genau, wie es halt immer ist, auch gerade auch in Deutschland. Und wie sagten diese Fraktionen, Internet muss frei sein und da darf man nichts für nehmen. Es gibt viele Blogger, die schreiben umsonst. Das ist alles richtig. Ja. Und das verstehe ich auch vollkommen. Nur, wie gesagt, wir leben ja auch A, in der freien Marktwirtschaft und B, glaube ich, sind die Leute, die bei mir auch jetzt Geld geben, relativ selbstbestimmt. Und wenn es ihnen nicht gefallen würde, würden sie dafür auch nichts geben. Und außerdem ist man ab einem Euro dabei oder einem Dollar und man kann so viel oder so wenig geben, mit einem Dollar Untergrenze, wie man halt will. Und mittlerweile, glaube ich aber, gibt's ja, also ich kriege jedenfalls keine Kritik ab oder ich kriege sie nicht mit. Also nicht, dass jetzt mich irgendwer markiert auf Facebook oder Twitter oder dass ich Mails bekomme, sondern das eigentlich sind relativ zufrieden. Letztens hat auch jemand, ich glaube, es war für eine Bachelorarbeit oder so, meine Umfrage gemacht unter meinen Usern, zufrieden abgefragt. Und das war also viel höher, als ich eigentlich bin, zufrieden mit der ganzen Aktion, weil ich mir immer denke, da muss noch mehr gehen. Ja. Aber es ist ein super spannendes Projekt und hat sich auch, obwohl ich, einerseits würde ich sagen, es hat sich monetär gelohnt, andererseits weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht zu meinem Steuerberater gehört habe. Und dann müssen wir mal abwarten, was da überhaupt im Endeffekt alles übrig bleibt.
Das heißt, im Verlauf dieses Jahres ist es dann auch noch ein bisschen mehr geworden?
Ja, es ist nicht so, dass man jetzt einen tierischen Sprung drin hatte, wo man jetzt gesehen hat, oh krass, das war jetzt ein Monat, wo irgendwie 500 neue Leute dazu kamen. Ja. Das nicht, aber es ging halt kontinuierlich weiter. Viele sind auch gewechselt, muss ich sagen, von Patreon zum Dauerauftrag. Patreon natürlich dann noch Gebühren für verschiedene Geschichten und diese ganzen Mikrotransaktionen. Also, um es kurz mal zu illustrieren, wenn ihr mit einer Visa-Karte einen Dollar dort spendet, dann kommen im Endeffekt 30 Cent bei mir an.
30 Cent?
Ja, weil natürlich der Dienstleister, der die Visa-Karte dann belastet, irgendwie Geld rausnimmt, Patreon nimmt Geld raus. Ja, und dann bleibt halt so wenig nur übrig. Aber na klar, umso mehr sie halt geben, umso mehr bleibt übrig. Ja. Ich glaube, roundabout 500 Euro sind, glaube ich, im Monat so, die an Gebühren weggehen, glaube ich, momentan, wenn ich mich ganz täusche.
Ist auch nicht wenig.
Nö, ist nicht wenig. Anders sage ich, okay, ist nicht wenig. Anders denke ich aber auch, okay, die haben natürlich auch dieses System da aufgebaut. Ja. Das muss ja irgendwie auch betrieben werden. Das passt dann irgendwie auch schon. Mhm. Ich finde es halt nur krass. Ich hatte, wann war das? Vor Weihnachten, glaube ich. Hatte ich morgens eine Mail von Patreon. Dachte schon irgendwie so, stimmt irgendwas nicht? Und dann war ich aber einer der, ich glaube, 50 erfolgreichsten Künstler, denn die ist ja immer wieder auf Patreon. Und deshalb war ich irgendwie, habe ich dann extra eine Mail von denen bekommen. Leider hatten die irgendwie, waren die alle CC, die anderen 49, und dann hat jeder geschrieben irgendwie über Nacht dann, wie geil das nicht ist. Und als ich aus Deutschland, als einziger Deutscher morgens aufgestanden bin, hatte ich halt das Mail-Postfach voll, aber es ist halt rundum eine gelungene und coole Aktion. Und ist natürlich auch sehr motivierend jetzt, weil es gerade auch der August bei mir, und das ist ja der, wie gesagt, wo es in der NBA, wo nichts passiert, wo ich bei Five als freier Redakteur, ich mache ja nur 10 Ausgaben im Jahr, auch quasi nicht arbeite und auch kein Geld von denen bekomme. Mhm. Und das ist aber immer der kreative Monat. Und für Five mache ich mir natürlich eben meine Gedanken jedes Jahr. Aber natürlich kann man im Web ganz andere Ideen auch entwickeln. Und da freue ich mich schon drauf, viel habe ich schon skizziert, dass ich dann die nächsten Wochen ein bisschen nutzen kann, um das mal alles ein bisschen klarer auszudenken.
Ja. Hat sich denn dein Verhältnis zu deinen Hörern bzw. Lesern seitdem geändert?
Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, man ist selber, irgendwie steht noch ein bisschen mehr in der Verantwortung. Also klar, dieses Jahr, glaube ich, eine Folge ausgefallen oder zwei, ich weiß es gar nicht so genau. Weil wir montags diese Show haben, da müssen wir natürlich zweimal nur Zeit haben. Dann war ich natürlich auch relativ viel unterwegs dieses Jahr. Aber ansonsten ist eigentlich immer alles gelaufen. Und diese Montags- und Freitagsshow, glaube ich, schon mal erwähnt, die sind ja trotzdem weiterhin gratis. Alle anderen zusätzlichen Inhalte, die sind halt dann nur für die Unterstützer. Und das Einzige, was ich krass finde, was einen wirklich irgendwie so ein bisschen überrollt. Also ich weiß, dass ich damals in der zweiten Liga gespielt habe, also ein Jahr habe ich da wirklich nur richtig gespielt, zwei Jahre war das ja mehr so rumsitzen. da habe ich vielleicht, glaube ich, 10 Autogramme geschrieben oder so, und das fand ich schon unfassbar irgendwie. Ja. Und jetzt ist aber wirklich so, dass sobald irgendwie, also ich bin auf Twitter und Facebook relativ aktiv, sobald ich irgendwie mal sage, oh, ich bin jetzt gerade hier, ich bin jetzt gerade da oder ich fahre jetzt dorthin, kriege ich halt unfassbare Anfragen, wie viele Anfragen. Mensch, also komm mal vorbei oder lass mal ein Bierchen trinken vor der Halle oder so. Was natürlich oft einfach nicht geht. Aber ich habe jetzt ja auch diese Facebook-Veranstaltung da jetzt mal gegründet, weil ich mir dachte, okay, ich bin eine Woche in Berlin bei der Europameisterschaft. Vielleicht können wir einfach so ein bisschen Get-Together machen, und wenn dann 20, 30 Mann da sind, dann trifft man sich da. Die anderen Jungs, die für 3,5 Meter schreiben, sind auch dabei. Da kann man ja dann mit denen einfach mal, wie gesagt, trinken, ein bisschen quatschen. Da habe ich ja auch, ich habe auch vereinzelt schon Leute getroffen vor Hallen oder so, und das man einfach gemacht hat, das war nicht mal witzig. Aber da sind, glaube ich, jetzt fast 300 Leute, die sich da angemeldet haben, wo ich denke, um Gottes Willen, ey, das ist ja noch echt ein bisschen lange hin. Und weil das Gelände ist relativ groß, und mit denen habe ich auch schon abgesprochen, dass das auch klar geht. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was ich da machen soll mit 300 Leuten. Also ich meine, wenn ich jedem ein Bier trinke, gut, dann ist die EM für mich auch gelaufen. Von daher ist das schwierig. Also was ich ein bisschen schwer finde manchmal einfach, ist, dass dann ja man selber in so eine, das klingt total blöd, aber in so eine Starrolle gedrückt wird, nochmal so, oh, krass, dich mal kennenzulernen und so. Also ganz witzige Geschichte war, letztes Jahr war ich ganz kurzfristig, weil derjenige, der in Deutschland so ein bisschen die NBA-DVDs vertreibt, der macht auch so die ganzen UFC-Geschichten. So, und das ist ein guter Bekannter mittlerweile von mir, und der hat mich damals in Köln, als ich noch gelebt habe, angerufen, meinte, pass auf, hier ist Premiere von Expendables 3, hast du Bock vorbeizukommen? Meine Frau ist krank geworden. Und ich so, ja, natürlich hab ich Bock vorbeizukommen. Immerhin waren ja alle da, Sly und Statham und wie sie alle heißen. Ja. Und dann bin ich da mit hin, und dann stand er schon vorm Kino halt mit zwei UFC-Fightern, also Andreas Kranjotakis, den kannte ich auch schon vorher, und einen anderen, den kannte ich nicht, aber der hat irgendwie mitgespielt beim Bachelor oder sowas. Mhm. Naja, mit den dreien und dann mit einem, der bei Electronic Arts relativ Host hier ist. Und ich war dann so der kleine Barstool-Blogger, den zwei, ein, zwei von denen schon kannten, aber irgendwie so, ja, also von denen, die alle da standen, war ich so der Unprominenteste auf jeden Fall. Und auf einmal stehen wir halt da, kommt so ein Mädchen an, also das Mädchen, glaube ich, noch schon, keine Ahnung, 20, und meinte dann halt so, Entschuldigung, bist du der André von dem Barstool-Podcast? Und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, weil also, war mein Foto, ich glaube, auf Facebook, klar, so Fotos von mir da meiner Seite, aber nicht so, dass jetzt jeder, glaube ich, unbedingt weiß, wie ich aussehe. Und ich so, ja, das bin ich. Und sie so, oh, ist er wirklich? Und dann hat sie ihren Freund geholt, quasi, der meint, ich glaube, der ist das. Und sie sagt, so, ich gehe den fragen. Und so, nein, doch nicht. Und dann kamen die halt hin, dann ein bisschen mit dem unterhalten. Und dann, ja, können wir ein Foto machen? Und dann hat einer von diesen UFC-Fightern von mir und diesem Pärchen das Foto gemacht. Und sie meinte immer nur so, das ist genau die gleiche Stimme wie in dem Podcast. Und ich so, ja gut, welche Stimme soll es sein? Und sowas finde ich halt irgendwo total witzig und irgendwo finde ich total verstörend. Ja. Von da hat sich da vielleicht ein bisschen was geändert, aber jetzt nicht unbedingt von meiner Seite, weil ich sehe es ja immer noch so, mein Gott, wir sind ja alle irgendwie, irgendwie Basketballfans und Basketballer auch. Und klar habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ahnung und habe da vielleicht ein bisschen mehr schon erlebt und kann da ganz andere Sachen erzählen und schreiben. Am Endeffekt bin ich jetzt ja auch nicht anders. Damit muss ich noch ein bisschen klarkommen. Weil ich auch, glaube ich, mal lernen muss, nicht immer Ja zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews, die ich hier gegeben habe, jetzt nicht für so Podcasts wie deinen, sondern halt so für Bachelorarbeiten oder Hausarbeiten, wo ich dachte, ey, ich hätte früher nie auf die Idee gekommen, irgendwen anzurufen, der einen Podcast hat oder irgendwie von irgendwas schreibt und zu sagen, ey, können Sie für meine Hausarbeit mir mal kurz eine halbe Stunde Interview geben? Ja. Aber irgendwie sage ich immer Ja und finde es auch witzig, und solange es meine Zeit erlaubt, mache ich es natürlich auch, aber bis auf die Tatsache, dass man halt vielleicht ein bisschen mehr sich in der Verantwortung fühlt, weil es halt jetzt da Geld für gibt, kann ich da eigentlich keine große Veränderung feststellen. Toi, 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 dass es auch so bleibt.
Ja. Unterschreibst du denn nach wie vor noch deine ganzen Bücher im Keller?
Ja, es fällt mir immer, also jedes Mal fällt es mir echt schwer, weil ich eine Sauklaue habe, weil ich da als Kind irgendwie nie wirklich Wert drauf gelegt habe und auch nur in Großbuchstaben schreibe und dann im Stehen. Bei mir ist halt so am liebsten, also der einzige Stift, mit dem ich wirklich gut halbwegs lesbar schreibe, ist halt ein Füller, aber irgendwie vergesse ich dann immer dann die Tinte neu zu kaufen und so. Und von daher habe ich einfach so einen, ja, so einen Kugelschreiber da unten. Also für alle, die zuhören, wo ich mir unterschrieben habe. Tut mir leid, dass es so mies aussieht, aber ich hoffe, der Text ist vielleicht ganz cool. ja, klar, also ich meine, das gehört dazu. Also das Buch, das haben wir gar nicht erwähnt, ich habe ja mit meinem ehemaligen Five-Kollegen Jan Hieronymi haben wir ja mittlerweile 2 Bücher geschrieben. Tut mir ein bisschen schwer, das immer zu sagen, weil klar haben wir alle Geschichten geschrieben, die in dem Buch drin sind, bis auf ein paar anderen Autoren. Mhm. Aber im Endeffekt haben wir unsere alten Five-Geschichten genommen, geupdatet, remixed, persönliche Kommentare versehen und die halt in 2 Bücher gegossen. Mhm. Und das machen wir auch alles in Handarbeit. Also Jan, der macht halt die ganze Abrechnung, nimmt die Bestellung entgegen, ja, schickt mir immer Mails oder aktualisiert unser Google Doc, was jetzt raus muss. Ich gehe in den Keller, wo die Bücher halt lagern. Mittlerweile nicht mehr alle, das war früher immer noch ganz okay. Als ich in Köln gewohnt habe, hatten wir 2 Keller. Da waren quasi in einem Keller die 1000 Bücher von jeder Auflage. Im anderen war halt der Tisch, wo ich unterschrieben habe alles und eingepackt habe. Und jetzt das, aber diesmal haben wir nicht tausender Schritte bestellt, sondern direkt 4000 lagern die mit meinen Eltern in der Waschküche und ich hole jeden Monat halt Bücher nach Frankfurt, jetzt wo ich jetzt lebe. Ja. Und fahre die halt dann, ja, jeden dritten, vierten Tag hier zur Post. Also ist alles noch Handarbeit und ich finde immer, so muss es auch sein. Also klar kann man sagen, das können wir eine Firma machen und so, natürlich kostet das wie auch Geld und so, aber das ist gar nicht das Ding. Ich denke einfach, wir wollen einfach auch sagen, okay, wir machen sowas selbst, weil jeder, der eine Beschwerde hat oder der einen Wunsch hat, wie gesagt, eine Widmung oder irgendwas, einen Geburtstagsgruß für jemanden, der soll es auch direkt an uns richten können. Und ja, ich glaube, das wissen Leute auch zu schätzen.
Ja, das macht deine Art ja auch aus und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dich so viele dann auch unterstützen.
Ja, also ich meine, ich glaube, es ist schon was anderes, wenn man einfach, weiß ich nicht, ein Thumbnail-Foto von einem Autor sieht auf Sport 1 oder Spox und am Ende eine E-Mail-Adresse, wo man natürlich auch sich mal äußern kann, vielleicht zu einem Text oder auf Twitter mal was schreiben kann. Oder man hört halt eine Stimme von jemandem für, ja, heute waren es ja wieder 2 Stunden. Das ist einfach was anderes und ich glaube, bei vielen entsteht aber auch eine Nähe. So. Und das ist ja auch ganz natürlich, wenn ich jemanden höre, ich selber höre seit Jahren zum Beispiel Pardon the Interruption, diese ESPN-Show, ich höre ein, 2 andere Podcasts, die auch nichts mit Sport zu tun haben. Und irgendwie klar, wenn man jemandem so oft stundenlang zuhört, wenn er was erzählt, natürlich denkt man, dass man den kennt oder dass da irgendwie eine Beziehung da ist.
Das ist eine ganz andere Bindung, genau.
Ja, na klar. Und das ist auch was, wo ich immer versucht habe, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe probiert auch genau Werbung in den Podcast zu holen, was auch gar nicht funktioniert, bis auf einige kleine Ausnahmen. Mhm. Immer gesagt, ey, das ist halt, natürlich sind das, sagen wir mal, 10.000 Kontakte und es ist vielleicht für euch jetzt nicht unbedingt eine unfassbar riesige Zahl. Ja? Mhm. Wenn ihr einen Fernsehspot schaltet, dann klar, habt ihr ein Vielfaches davon. Aber das ist natürlich eine ganz andere Qualität, wenn ihr in einem Podcast vorkommt, wo halt 10.000 Mann zuhören, die das ja regelmäßig machen und die eine Beziehung zu mir haben und natürlich mir vertrauen, wenn ich sage, keine Ahnung, das ist jetzt irgendeine super geile Ballpumpe, die das jetzt sponsert, weil die benutze ich selber, ja. Dann ist ja nicht nur das reine Erwähnen dort halt die Werbung, sondern auch natürlich, dass ich das irgendwie ja empfehle. Und aber hat niemand wirklich interessiert, bis auf, wie gesagt, 1-2 kurzfristige mal Ausnahmen, kleinere Aktionen, ja. Weil, glaube ich, auch Podcasts in Deutschland, das hat kein Medium, was jeder direkt versteht, sondern du musst es immer erstmal erklären und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, um da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen.
Ja, wobei es entwickelt sich. Also gerade in den letzten anderthalb Jahren ist es enorm gewachsen.
Ja, aber ich glaube, es ist aber, ich meine, gut, klar, am ersten müssen Leute zuhören und dann irgendwann zieht vielleicht die Wirtschaft halt nach. Ja. Aber ich warte noch auf die, also nicht mal, um das bei mir jetzt irgendwelche Werbung schalten müssen, weil ich möchte eigentlich jetzt werbefrei halten, weil die Leute ja nicht zahlen, sondern man ist dann noch 2 Minuten Werbung dabei. Aber ich warte noch darauf, dass ich irgendwie mal was lese oder höre, dass in Deutschland Podcasts jetzt wirklich mal irgendjemanden finden, der die halt durchsponsert. Weil, also ich meine, der Service, wo ich bin, Libsyn.com heißen die, die bieten ja sogar an, klar, das ist ein amerikanisches Unternehmen, dass man dort halt sich bewerben kann für Werbung. Die bringen halt auch Werbetreibende zusammen, mit dem jeweiligen Podcaster. Und man muss dann halt quasi für die Einspieler von denen dann so Lücken lassen. Aber wie gesagt, in Deutschland ist es halt noch ganz am Anfang.
Ja, lassen wir uns da mal überraschen, was da noch kommt. Lass uns doch mal nochmal kurz über Dreh als Reiseführer sprechen. Gemeinsam mit Teamsportreisen bewirbst du ja mehrmals im Jahr sogenannte Hardcore-Basketball-Trips mit 4, 5, 6 Spielen quer durch die USA in wenigen Tagen. Was machen denn für dich diese Reisen aus und was sind einprägende Erlebnisse da gewesen?
Also ich muss sagen, es gibt einen Hardcore-Trip. Also viel mehr könnt ihr auch davon nicht machen, weil das ist einfach, die sind wirklich halt auch Hardcore. Also es gibt mittlerweile so meistens eigentlich 2 Trips. Also aber den Hardcore-Trip, der läuft meistens so direkt nach Weihnachten, weil natürlich da die Menschen alle frei haben. Und dann gibt es einmal, letzten Jahr gab es immer einen Trip nach Dallas. Natürlich, weil Dirk Nowitzki da spielt und auch vielleicht nicht mehr so lange und Dirk natürlich immer zieht. Also letztes Jahr zum Vergleich, im Hardcore-Trip, der ging, ich hoffe, ich komme jetzt nicht durcheinander mit meinen Hardcore-Trips, aber dieses Jahr, das war ja der Trip, wo wir in Frankfurt am Flughafen saßen, 12 Stunden. Ich glaube, das Blöde, haben wir halt ein Spiel verpasst und 2 Spiele verpasst, aber der wäre so gelaufen, dass wir von Frankfurt nach Washington DC geflogen wären. Also landen, ins Hotel, zum Spiel, Spiel gucken, ins Hotel, schlafen, morgens in den Bus, nach Cleveland 5 Stunden, Cleveland ankommen, Hotel, zum Spiel, Spiel gucken, schlafen. Und ich glaube, da wären wir sogar, den hätten wir auch geschlafen. Genau, schlafen in Cleveland, dann nach Indianapolis 6 Stunden, Spiel gucken, fertig, in den Bus, die 3 Stunden nach Chicago noch fahren, Chicago ins Hotel, schlafen. Dann hatten wir, glaube ich, sogar einen Tag frei. Hatten wir einen Tag frei? Einen Tag hatten wir frei, abends war das Spiel, dann pennen, morgens, glaube ich, um 6 Bus zum Flughafen. Flughafen sind wir geflogen nach, jetzt muss ich überlegen, ich glaube nach Houston. Nach Houston, noch ein Spiel geguckt und am nächsten Tag zurück. Also es war wirklich, es ist Hardcore, muss man ganz klar so sagen. Im Jahr vorher war der Trip, glaube ich, sogar noch, nee, war nicht härter, aber da waren wir in L.A., sind dann mit, in L.A. glaube ich 3, 4 Spiele gesehen, weil es sind 2 Mannschaften, das war natürlich ganz cool. Dann mit dem Bus nach Oakland gefahren, Dirk und die Mavericks gesehen gegen die Warriors. Nach dem Spiel zum Flughafen, über Houston nach Miami geflogen. Also wirklich morgens angekommen in Miami, ins Hotel. Da dann 3 Spiele in 5 Tagen. Das war natürlich ganz cool, wenn man 2 Tage halt am Strand auch ein bisschen rumhängen konnte. Also die Jungs, ich arbeite ja ganz normal nebenbei auch dann mal für die 5. Von daher ist es immer nicht so leicht. Aber ja, das sind halt Trips. Was machen die aus? Also ich vergleiche es mal so ein bisschen wie mit so einer, also die Sportler, wenn das vielleicht kennen, gerade die Basketballer oder Fußballer, wenn man so eine Vorbereitung macht. In der Vorbereitung macht man ja unfassbare Scheiße oft. Also wie so Sachen, wo du denkst, Alter, also A, warum mache ich das überhaupt? Und B, gibt es ja immer irgendwie so ein Ding, wo du irgendeine Konditionssache machst, so ein Zirkeltraining oder so, wo du einfach weißt, ey, ich muss halt ganz, ganz tief in meinem Herzen irgendwas finden, dass ich das durchhalte. So, und aber wenn du es aber gemacht hast und dann mit deinen Kumpels gemacht hast, also zum Beispiel ich Trainer war noch in Köln, wir sind immer dann irgendwann am Ende des Institutsgebäude hochgelaufen, in der Sporthochschule, was glaube ich, weiß nicht, 16 Stockwerke hat, und dann war dann voll hochgesprintet so. Und klar, bis danach alle ohne Ende, ich habe es nochmal runtergeschickt zum zweiten Mal hochlaufen, aber danach, das schweißt da total zusammen. Und so irgendwie sind diese Hardcore-Trips. Klingt jetzt nicht unbedingt verlockend, glaube ich, aber irgendwann kann man halt nur noch drüber lachen, dass man halt sagt, jeden Tag woanders hin fährt oder fliegt. Man findet es irgendwann aber auch total geil, wenn man wie denkt, so krass, so ähnlich machen es die Spieler ja auch. Ja. Gut, natürlich mit Privatjets und so. Aber so wie wir das dann machen, so war das ja wahrscheinlich in den 60er, 70er Jahren in der NBA. Und es ist einfach cool für die meisten, die mitfahren, so anstrengend das ist. Die meisten sagen, jetzt brauche ich mal Urlaub 2 Wochen. Aber die finden es einfach unfassbar cool, weil die was sagen, ey, ich habe es jetzt gesehen. Für die meisten ist es halt das erste NBA-Spiel, das sie überhaupt sehen. Und dann siehst du halt in 8 oder 9 Tagen 6 Spiele. Und das ist einfach Wahnsinn. Du bist immer in einer Halle, du kannst, was soll man nicht unterschätzen, du kannst immer in den Fanshop gehen, natürlich von der jeweiligen Heimmannschaft. Du kannst dir Sachen kaufen, die du in Deutschland trotz Internet und so eigentlich nicht bekommst. Und ist krass. Und ich weiß, dass ich als 98 mit meinem Bruder, meinem besten Kumpel, haben wir damals gesagt, komm, Internet, das ist gar nicht so eine uncoole Geschichte. Wir können uns Karten kaufen für NBA-Spiele. Wir können uns Flüge buchen. Lass uns einfach gucken, wo Jordan spielt mit den Bulls. Und wir fliegen dahin und wir besorgen uns Karten. Und dann haben wir das halt gemacht und sind dann nach Atlanta geflogen, wo wir eigentlich nicht wussten, was wir da eigentlich machen sollen. Aber dann waren wir halt eine Woche da und haben halt 4 Spiele gesehen. Und das war ein mega, also war für mich der beste Trip meines Lebens immer noch. Gut, vielleicht Hochzeitsreise soll ich noch anbringen hier mit meiner Frau, aber das war einfach unglaublich cool. Und, und der Trip nach Dallas jedes Jahr ist halt was, das ist ein bisschen ähnlich wie dieser Atlanta-Trip, den wir damals gemacht haben, weil Dallas ist natürlich nicht die coolste Stadt der Welt. Oder da gibt es das Kennedy-Museum, da wo er erschossen wurde. Da gibt es einfach andere Kunstmuseen. Man kann zur South Fork Ranch rausfahren, vielleicht sich das Cowboy Stadium angucken. So, und das war's dann aber auch schon. Und dann hast du halt immer diese Spiele und das Dirk Nowitzki. Und was da zum Beispiel dieses Jahr bei dem Trip los war, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und wo wir bei einschneidenden Erlebnissen sind, ja, wenn du halt dann in der Pressebox sitzt bei den Mavericks, und das ist halt wirklich, also unter, wenn ich sage unterm Dach, dann ist es unterm Dach. Also, über der letzten Zuschauerreihe sind nochmal 3 Meter Platz und dann guckst du da halt als Pressemann runter. Also, außer du bist jetzt wirklich von der lokalen, von der wichtigen Presse, sage ich mal, das ist natürlich auch relativ nah am Feld, aber Leute wie ich oder auch dann andere nationale US-Medien sitzen dann da oben. Wenn du dann da sitzt und du weißt ungefähr, wo die 50 Leute vom Dallas-Trip sitzen und auf einmal, wenn Dirk Nowitzki Freiwürfe wirft, wo die halt nicht leise ist, hörst du da diese eine Ecke dann nur skandieren, MVP, MVP, und Obi, ist das schön, irgendwelche Sprechchöre, die die Amis gar nicht kennen. Nicht nur, weil sie auf Deutsch skandiert werden, sondern weil sie auch stellen, weil sie wirklich einfach natürlich relativ ruhig sind, wenn die Spiele laufen. Ja. Und alle die Jungs da abfeiern. Und dann war ja das Krasse, dass ich dann, das war das letzte Spiel auf diesem Trip, danach mich dann halt mit Dirk hinsetze und wir reden eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, machen ein Interview. Ich gehe aus der Halle raus und gehe zu diesem Vorplatz, um mir halt so ein Uber-Taxi zu rufen. Mhm. Und auf einmal sind da halt noch 40 von den 50 Leuten alleine, mehr oder weniger, bei der letzten Kneipe, die man offen hat, da vor der Halle. Und machen einfach Sprechchöre und feiern sich komplett. Das war dieses Jahr einfach wirklich unfassbar, was sie da abgefeiert haben und was sie auch erlebt haben, was sie mir für Geschichten erzählt haben. das ist für mich einfach auch immer was, wo ich denke, gerade wenn wir zurückfliegen, immer sage, ist schon geil, dass sowas Teil dieser ganzen Geschichte ist, dass da Leute halt einfach die Möglichkeit haben. Klar kann sich jeder sowas auch selber buchen. Natürlich, keine Frage.
Aber es ist schon was anderes, ne?
Ja, und du hast dann auch nicht diesen Klassenfahrtscharakter, den es natürlich oft dann auch hat. Mhm. Viele sagen einfach auch dann, stellen sie oft zu mir, so, das war so geil, einfach mit dir mal hinzusetzen, mal eine Stunde zu quatschen. Und ist einfach was, ja, was ich echt cool finde. Obwohl es für mich auch anstrengend ist, auch weil, wie gesagt, ich auch meine ganz normale Arbeit machen muss. Zeitversetzt, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man hinten dran ist, hinter den Grafiken, hinter den freien Mitarbeitern und dem Beschluss. Aber ist eine super coole Geschichte und mal gucken, was wir nächstes Jahr machen. Nächste Woche kommt ja, glaube ich, der neue Spielplan raus und dann werden wir uns mal in die Planung begeben.
Das klingt sehr spannend. Dann lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen Finanzrocker Wordshuffle spielen. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann aber auch ein bisschen länger sein. Mhm. Fangen wir mal an mit einem Begriff beziehungsweise einen Namen, da kannst du wahrscheinlich auch eine Stunde, 2 Stunden drüber erzählen, nämlich Dirk Nowitzki.
Ja, also ich glaube, eigentlich kann man relativ kurz halten sogar. Also jedem, der vielleicht der Name jetzt nicht so viel sagt oder der ihn vielleicht schon kennt, aber jetzt nicht immer so fragt, ja, wie ist der eigentlich so? Mhm. Wie ist der privat? Das ist ja oft so das, was man wissen möchte, ob die Sportstars, die man vielleicht ein bisschen anhimmelt, ob die irgendwie cool sind. Oder nichts Schlimmeres ist ja, wenn das irgendwie Arschlöcher sind auf einmal. Ja. Dem kann ich halt nur empfehlen, den Film bei ihm zu sehen, diesen Nowitzki, der perfekte Wurf. Mhm. Ich fand ihn jetzt persönlich gut, ja, also für viele auch, die so mit Basketball nicht noch auskennen, ist auf jeden Fall super gut für richtige Fans, vielleicht ein bisschen fehlen mir ein paar Sachen, aber das ist dann auch nicht Zielgruppe gewesen, aber da sieht man, glaube ich, recht eindrucksvoll, wie er einfach tickt und was für ein normaler Typ das ist. Und witzigerweise verbinden mich mit Dirk Nowitzki so einige Punkte, wo wir beide noch gar nicht wussten, dass die uns verbinden. Also, weil witzigerweise er hat ja damals bei DJK Würzburg gespielt. Das sind ja diese deutsche Jugendkraftvereine, das ist ja so eine katholische Organisation. Ich habe damals beim DJK Wolfsburg Trainer gemacht und auch ganz kurz gespielt, noch am Ende, bevor ich nach Köln bin. Und damals gab es immer, glaube ich, jedes Jahr oder alle zwei Jahre gab es so Auswahlmannschaften dieser DJK-Vereine. Mhm. Und da gibt es ein witziges Foto halt von dieser einen Auswahl. Ich glaube, die war bei der EM dabei oder so. Da ist der Dirk Nowitzki und halt zwei Jungs aus meinem Verein, die ich damals halt gecoacht habe. So, und die damals schon erzählt haben, ey, wir haben einen gehabt, der erste Witzki, krasser Typ. So. Und das fand ich immer, finde ich im Nachhinein super, super witzig. Und wenn man ihn kennt, vielleicht eine Anekdote. Ich habe ihn irgendwann mal vor Jahren interviewt im Sommer und seine Schwester, die macht ja die ganze Pressearbeit im Sommer, koordiniert das. Mhm. Und die meinte dann irgendwann, ja, pass auf, lass uns einfach so machen, wenn du Bock hast, hol ihn einfach zu Hause ab in Würzburg und ihr fahrt zum Training nach ist ja so in Richtung Bamberg, dann Rattelsdorf. Mhm. Du guckst das Training an und ihr fahrt zurück, dann hast du anderthalb Stunden Zeit. Und ich so, ja, klar, können wir machen, kein Thema. So, und dann dachte ich natürlich, wir fahren irgendwie, ich fahre jetzt zu einer Villengegend, wo er dann bei seinen Eltern irgendwie wohnt, wahrscheinlich so in einem Zaun oder so. Naja, und da hatte ich die Adresse und bin dann halt dahin gefahren beim Navigationssystem und das war auf einmal halt ein komplett normaler Vorort. Mhm. Also wirklich so rein, also keine Reihenhäuser, aber ganz normale Wohnhäuser mit mehreren Parteien auch drin, so aus den 60er, 70er Jahren. Und dann dachte ich eigentlich erst, hier irgendwie die falsche Adresse gehabt. Und dann habe ich aber gesehen, da stand so ein goldener Audi vor so einer Garage und ich wusste, dass er so einen Deal hat mit Audi und ich dachte, wer kauft sich schon freiwillig einen goldenen Audi? Wahrscheinlich ist das ein Leihwagen. Dachte ich mir, gut, okay, dann habe ich geparkt, bin dann halt quasi um den Wagen rum in diesen Innenhof und ich glaube, da haben sechs Parteien gewohnt oder vier, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da war halt wirklich so Müller, Meier, Schulze, Nowitzki. Also schon wirklich Nowitzki am Klingelschild und das war das Souterrain. Ich weiß nicht, was ich geklingelt habe und dann so runtergeguckt habe in dieses Fenster rein, da war halt so eine ganz normale Gardine, da war so eine gehäkelte Raupe, so als Zugstopper, den man vor die Tür legt und wenn man geht die Gardine zur Seite, er guckt hoch und sagt, oh, ich komme gleich raus. Also wie als ob man irgendwie so seinen Kumpel abholt, ja. Wenn man mal, keine Ahnung, in Semesterferien zu Hause ist, man will abends ein Trinken gehen. Dann kam er raus und ich so, Alter, wieso wohnst du hier? Und dann meinte er so, ja, das ist halt, ich glaube, das Richtige war, es ist halt ein Haus, das seinen Eltern mittlerweile gehört. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die früher in der Wohnung unten gewohnt haben, jetzt haben die irgendwie in einer von diesen Wohnungen gewohnt. Und er meinte, ey, das ist für mich perfekt hier, weil hier kennt mich jeder. Ich bin ja aufgewachsen. Die ganze Familie damals hergezogen, das war doch in so einem Neubaugebiet damals. Die kennen sich halt alle. Und hier flippt keiner aus, wenn ich irgendwie morgens Brötchen holen gehe oder mich einer wieder draußen sieht. Und hier habe ich halt meine Ruhe. Ja. Und ich finde, das zeigt halt wirklich recht eindrucksvoll, wie der Typ tickt. Ja. Und ja, für mich der größte deutsche Sportler, den wir momentan haben auf der Welt. Und immer noch in Deutschland, auch wenn, glaube ich, natürlich viele mittlerweile wirklich auch kennen und wissen, wer das ist, immer noch, glaube ich, kriminell unterbewertet.
Definitiv. Aber er durfte die Flagge 2012.
Das ist richtig. Ja. Obwohl auch da gibt es eine coole Geschichte, dass am letzten Tag bei Olympia, ich war damals auch die ganze Zeit da, ich mitbekommen habe, dass es Handgreiflichkeiten gab im deutschen Haus, weil sich zwei Sportler, der eine war klar dafür, dass Nowitzki diese Fahne getragen hat, der andere hat das halt unfassbar hart kritisiert und dann hat einer von beiden auf die Schnauze bekommen, aber ich sag jetzt nicht mehr.
Nee, das lassen wir mal lieber. Nee, aber das zeigt schon, wie bodenständig Dirk ist. Der zweite Begriff ist VfL Wolfsburg.
Ja, das ist mein Heimatverein, nicht nur, weil ich fußballerisch natürlich denen recht nahe stehe, sondern da habe ich angefangen Basketball. Habe da, wie gesagt, eigentlich bis auf ein Spiel, was ich mal für die DJK Wolfsburg gemacht habe, weil ich bin dann quasi nach meiner Zeit in Wolfsburg beim VfL nach Wolfenbüttel gegangen und da halt in der zweiten Liga gespielt. Habe ich halt alles, was ich basketballisch angefangen habe, war damals beim VfL und von daher war das natürlich eh schon mein Verein und als sie dann aufgestiegen sind, als ich nach Köln gegangen bin, genau in dem Jahr, in meinem ersten Semester und meine Sportschule immer reduziert wurde darauf, wo kommst du her, aus Wolfsburg? Ah ja, VfL. Ja, also war auch klar, dass ich natürlich VfL-Fan bin irgendwo und ziemlich leicht als VfL-Fan, weil natürlich zum einen ich klar verstehe, dass der Verein polarisiert, aber zum anderen natürlich, weil auch, muss man auch ganz klar sagen, es eine Menge Leute gibt, die sich halt nicht die Mühe machen, mal Sachen zu recherchieren. Also jeder, der zum Beispiel VfL vorwirft, hätten keine Tradition und so. Naja gut, wer in den 60er Jahren schon im Vorläufer der Bundesliga gespielt hat, in der höchsten deutschen Spielklasse, wo Pelé mal zu Gast war, ja, ein Verein, der älter ist als der erste FC Köln. Ganz ehrlich, also da tue ich mir immer schwer, mich mit Leuten zu unterhalten, die sagen, wir haben keine Tradition. Aber wie gesagt, wenn die Ortiz Leute sagen, ey, ne, die haben da einen Sponsor im Hintergrund, das haben andere Vereine nicht und das ist ein bisschen unfair, verstehe ich vollkommen, wenn man das so sagen will. Aber ich denke, mittlerweile spielen wir da einen sehr vernünftigen Fußball.
Definitiv.
Sind auch, glaube ich, wirtschaften sehr vernünftig und ist eine tolle Zeit, weil ich sag mal, nach 2009 hatten wir als Fans dann lange halt nicht so viel zum Jubeln und die Jahre davor eigentlich auch nicht. Und für mich war es die letzten Jahre immer so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil irgendwie immer gefühlt Abstieg oder Pokalsieg. Von daher ist mein großes Laster der VfL, muss ich ehrlich gestehen.
USA ist der nächste Begriff.
Schwierig. Bin ich mittlerweile sehr zwiegespalten. Als ich da gelebt habe, habe ich in Südstaaten gelebt, in Mississippi. Das wünscht man eigentlich niemandem, wenn man ehrlich ist, weil, also Mississippi kommt ja, wenn man so mal, das ist so, es gibt ja jedes Jahr so vom statistischen, ja nicht Bundesamt, aber vom Äquivalent in den USA immer so dann Statistiken, die dann veröffentlicht werden und immer so, wenn es um Analphabetentum geht oder Kindersterblichkeit und alle schlechten Sachen ist Mississippi immer Nummer eins und bei allen guten Sachen sind immer letzter. Natürlich auch ein Bundesstaat, in dem Rassismus immer noch grassiert, muss man auch klar sagen. Aber mein Jahr da war sehr lehrreich, ja, auch weil man natürlich eine ganz andere Kultur kennengelernt hat und auch Verständnis bekommen hat für bestimmte Dinge, glaube ich, die wir in Deutschland Amerikanern sehr schnell mal einfach vorwerfen. Also zum Beispiel, dass man sagt, wie können die nicht wissen, was die Hauptstadt von Deutschland ist oder so, ja. Wo ich mir frage, ja gut, was ist denn die Hauptstadt von Indonesien? Wissen die allermeisten hier auch nicht, weil es sau weit weg ist und weil man damit nichts zu tun hat. Und genauso geht es natürlich den Amerikanern, die in ihrem Land einfach zwei Nachbarn haben, Kanada und Mexiko. Und in Europa kannst du halt 3 Stunden in eine Richtung fahren und oder 5 Stunden, sage ich mal, und in der Regel bist du in einem anderen Land. In den USA kannst du 20 Stunden in eine Richtung fahren und findest und vor allem findest du immer noch die gleichen Läden und ist alles irgendwie gleich. Ja. Von daher, ja, ich verstehe so viele Sachen, die Amerikaner vielleicht anders machen und nicht so gut machen. Aber es ist halt wirklich mittlerweile für mich, früher hat mich jedes Mal gefreut, wenn ich rübergeflogen bin, fand es total cool. Ja. Mittlerweile, ja, es läuft viel, viel, viel falsch in Amerika. Und man sieht es auch, wenn man einfach mal kurz da ist, dass da einfach viel, viel im Argen liegt. Ja. Und das macht mich immer so ein bisschen traurig, weil ich einfach wirklich auch ein Jahr da gelebt habe und man sich natürlich auch damit identifiziert hat. Und natürlich auch als, wenn ich als junger Mensch früh den Basketball und auch diesem ganzen Drumherum verfallen bin, da war natürlich die USA immer so ein, ja, so ein Leitbild. Und das, diesen Status haben sie echt verloren und die Amerikaner auch selber oft. Und ist ein bisschen schade, aber es ist immer ein tolles Land zum Besuchen und ja, und sportlich sowieso.
Der nächste Begriff, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Den Begriff habe ich in jedem World Shuffle drin. Mhm. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, welche Musik du bevorzugst. Der Begriff heißt Rockmusik.
Mhm. Ich bin gar nicht so der typische Basketball, der jetzt nur Hip-Hop rauf und runter hört. Mhm. Eigentlich sogar ziemlich im Gegenteil. Also als mein Opa mir damals, als ich aus Amerika wiederkam, im Garten, wir haben mit meinen Großeltern zusammen quasi hier eine Haushälfte gehabt in Wolfsburg, wo wir da gewohnt haben, in einem Vorort, hat er mir direkt einen Korb aufgebaut und da habe ich natürlich damals auch dann immer noch meine, das kennen die jüngeren Zuhörer gar nicht, meine Kassetten und Mixtape zusammengeschnitten, habe die halt dahin, hab mein Kassettenrekorder hingestellt, habe dann halt die Musik angemacht, wenn ich geworfen habe und meine ganzen Bewegungen geübt habe. Mhm. Und da war eigentlich sehr, sehr wenig Hip-Hop dabei damals. Das war halt John Cougar Mellencamp, da bin ich heute nicht wirklich stolz drauf, aber da habe ich halt viel von gehört. You Lose and the News habe ich damals viel gehört. Auch jetzt nicht die harten Rocker, wenn wir ehrlich sind, aber als ich 1990 nach USA kam, bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Single-Kassetten, Single-Tapes. So. Und fand ich natürlich krass. Und wir haben, glaube ich, damals $2-3 gekostet oder so. Und da habe ich damals zugeschlagen und da waren halt Klassiker dabei, wie Warrant, Cherry Pie. Da war dabei, wie hießen sie, Firehouse, glaube ich. Ja. Die CD von denen habe ich damals, fand ich super geil. Und da hat die auch zu Bon Jovi gekommen. Also das waren die 90er. Das war alles ein bisschen anders, aber ja, ich bin jemand, also Foo Fighters höre ich mir immer noch super, super gerne an. Mhm. Klar, die alten Sachen von Nirvana und so sind auch immer noch wahnsinnig gut. Und wenn ich die Wahl habe, gut, mittlerweile bin ich nicht mehr in der Clubszene so richtig unterwegs, aber wenn ich die Wahl habe, ja, irgendwie ein Hip-Hop-Jam vom Jay-Z oder halt was Rockiges, wo man auch mal die Ellenbogen auspacken kann und ein bisschen moschen kann, ja, dann bin ich immer für Letzteres. Und wer in Köln vielleicht das Underground kennt, da in der Pogo-Mitte, da war ich schon oft genug. Also das mache ich ganz gerne.
Okay, zwei Begriffe habe ich noch. Nächste ist Golden State Warriors.
Ja, es ist ein bisschen, also viele sagen immer, okay, der André, der ist Fan von Golden State und vom VfL Wolfsburg. Stimmt nicht ganz, ich bin Fan von VfL Wolfsburg, aber sonst irgendwie eigentlich gar nichts mehr. Also Golden State stehe ich immer noch nahe, wenn es ein Team gibt, wo ich bis genauer hingucke, neben Dallas vielleicht, ist es halt Golden State. Ja. Hat ja das Glück, dieses Jahr bei den Finals dabei zu sein, wo sie zum ersten Mal seit, kurz weiß ich gar nicht, seit 73, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen haben. Mhm. Und das war toll, das ist ein tolles Team. Aber gehe jetzt zum Fußball jetzt, wo ich auch eine regionale und tief emotionale Verbindung habe zum VfL, ist es halt beim Basketball generell so gewesen mit der NBA, dass als dann so meine Jugendhelden, den ich nachgeeifert habe auch, und die Tür damals auch in den USA dann wirklich hautnah erlebt habe im Fernsehen, hautnah im Fernsehen ist natürlich ein bisschen, aber im Fernsehen zumindest, das konnte man in Deutschland ja damals nicht, ja. Als die alle weg waren, als Reggie Miller, als Karl Malone aufgehört haben und vor allem mein absoluter Lieblingsspieler dann damals, Chris Mullin, ja. Da habe ich dann schon ein bisschen Distanz irgendwie gewonnen und mir das emotional nicht mehr unbedingt gekickt, was da jetzt bei den Finals passiert ist. Das war 2011 vielleicht ein bisschen anders mit Dirk Nowitzki, aber das war einfach auch was, ja, was Persönliches. Eine
einmalige Geschichte.
Ja. Ja, vor allem, wenn man halt so einen Typen halt 10, 12 Jahre begleitet und mein erstes Interview mit ihm war genau 2000, genau damals in der alten Halle noch in Dallas, dann hast du einfach eine ganz andere Verbindung dazu. Und Golden State, wie gesagt, ich finde immer noch cool, wenn ich mir ein Trikot kaufen würde von einem NBA-Team heutzutage, würde es 5-1 sein noch von Golden State, aber ich lebe und sterbe nicht mit dem, was die da machen jede Woche. Das sieht beim VfL da schon ein bisschen anders aus.
Ja. Letzter Begriff. Die Teilnehmer deiner Reisen und viele deiner Leser bzw. Hörer gehören dazu, die Generation Y.
Ja, es ist eine komische Generation, finde ich irgendwie, weil ja, ich bin ja aufgewachsen sozusagen mit den ersten Anfängen der digitalen Revolution. Und wenn wir das vielleicht damals nicht unbedingt gemerkt haben. Also ich weiß, dass ich damals ab und zu in die Deutsche Post gegangen bin in Wolfsburg auf der Porsche Straße, weil da hatten die ja so ein BTX-Gerät.
Und, da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Genau, und das war halt, also ich weiß nicht, was ich das erklären soll, das war halt wie Internet, aber halt mit einer C64-Grafik. Was auch heute keinem mehr was sagt.
So Videotextgrafik.
Ja, genau. Man konnte einfach irgendwelche Infos abrufen. Man konnte sogar, glaube ich, damals schon irgendwelche Bankgeschäfte und so tätigen. Aber das war halt was natürlich noch keiner wirklich gemacht hat. Mhm. Dann kam der Videotext klar auf die Fernseher, wo man auch mal dann NBA-Ergebnisse jeden Morgen checken konnte. Und dann irgendwann, ja, so Ende der 90er, ich glaube 97 hatte ich meinen ersten PC und dann auch irgendwann Internet. Da kam das halt dazu. Und das war natürlich eine absolute Revolution. Ich weiß, dass ich im Chemieleistungskurs mal, als wir in der Uni Braunschweig waren, dass irgendwann mal uns gesagt hat, hier, das Molekül, was ihr gerade seht, das hat uns der Kollege aus USA geschickt. Und wir so, wie denn? So, das ist auf dem Bildschirm. Und dann halt, ja, wir haben so ein Netz, da können wir uns Nachrichten schicken und so. Und fand ich krass. Und ich weiß, als ich damals bei meiner Ausbildung VW gemacht habe, das war ja auch noch vor der Internetzeit, da gab es ein Chat-System innerhalb des VW-Netzwerks in der Finanzabteilung, was wir als Auszubildende dann irgendwann arg strapaziert haben, so sehr, dass irgendwie das dann abgeschaltet wurde, weil ja der Arbeitsspeicher dann abgezapft war. Und so, also so habe ich Gott sei Dank von Anfang an eigentlich immer keine Berührungsängste mit Technik gehabt. Also ich hatte einen C64, ich hatte einen Amiga, dann irgendwann PCs, ich hatte auch Playstations, jetzt bin ich auf der Xbox One gelandet. Und das, da bin ich echt froh drum, dass ich das irgendwie immer cool fand, Technik, ohne jetzt einen großen Einblick zu haben und mich da immer mit zurechtgefunden habe und auch jetzt Facebook, Twitter natürlich alles irgendwie nutze. Mhm. Jetzt bin ich ja kein großer Guru drin, aber ich weiß zumindest, was das, glaube ich, alles so bedeutet. Ja. Aber ich glaube, dass viele, die damit jetzt aufgewachsen sind, die nichts anderes kennen, und diese vollkommen verständlich ist, dass das alles auf Video aufgenommen wird oder Fotos, ich finde das schon krass. Und ich weiß immer nicht, ob das besser ist als das, was wir damals hatten. Bestimmt irgendwo schon. Ja, man ist, glaube ich, leichter, sich zu kommunizieren. Aber ich frage mich manchmal wirklich, also wenn ich zum Beispiel Urlaub fahre, viele sagen mir auch nach, ey, du kannst ohne dein iPhone kannst du halt gar nicht leben. So. Und sage ich, doch, kann ich. Wenn ich halt nicht arbeiten muss oder so. Denn immer wenn wir in Urlaub fahren, dann packe ich das Ding halt im Hotel und so in diesen Safe rein. Ja. Und das war's. Und dann gucke ich mal vielleicht mal abends oder mittags noch mal rein, ob meine Eltern angerufen haben, irgendwas mit dem Hund ist oder so. Mhm. Aber dann ist es halt da drin und dann ist es aber auch zu. So, und ich bin gespannt, ob die YK-Leute das hinbekommen und ob sie irgendwann verstehen, dass das Internet einfach, also es kein rechtsfreier Raum ist und auch kein Raum ist, wo geschriebenes Wort einfach nichts bedeutet. Also wir, glaube ich, erleben es ja jetzt auch gerade mit einer sehr traurigen Thematik, die ganze Flüchtlingsgeschichte, ja, und so auf Twitter, auf Facebook, dass einfach die Hemmschwelle für einfach unfassbare rassistische Ausfälle oder, aber das muss ja nicht mehr auf dieses Thema begrenzt sein, also einfach Ausfälle gegenüber anderen Menschen, wo einfach der Gegenüber, ja, wo dem Sachen an den Kopf geworfen werden, die man, wo man eigentlich denkt, ey, das würde man einem nie sagen, face to face. Ich erlebe es manchmal, aber wirklich in einem ganz, ganz anderen Kontext und viel, ganz viel abgemilderter. Aber ich frage mich immer, was dann, ob das eine das andere und wie herum sich das beeinflusst. Also wird es irgendwann so werden, dass wir auch zivilisiert im Internet oder die jungen Leute im Internet zivilisiert mit sich umgehen können miteinander? Oder, und das sehe ich momentan eigentlich eher, ist die Verrohung, die wir da erleben, ist es etwas, das auch ins normale Leben irgendwann einsickert. Mhm. Und davon habe ich ein bisschen Angst. Aber andererseits denke ich auch immer, gerade so Facebook, Twitter, soziale Medien haben natürlich auch, glaube ich, eine unglaubliche Power für gute Sachen.
Ja.
Und ich frage mich, wer am Ende da die Oberhand behält. Und das finde ich momentan sehr, sehr spannend und vielleicht sogar mit das spannendste Thema so gesellschaftsmäßig momentan.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das sehr lange, sehr intensive Interview. Da kam, glaube ich, eine Menge Input auch raus. Ja, und ich freue mich, dich als Gast gehabt zu haben.
Ja, freut mich, dass ich da sein konnte, auch mal über andere Sachen reden, als nur Rebounds und Dunks.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest mixtapes.